Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir noch und vielen Dank für das schöne Programm. Vielen Dank für die gute Einleitung und genau darum wird es gleich weitergehen, um Gottes großen Namen. Wir behandeln heute an diesem ersten Advent den nächsten Abschnitt aus dem ersten Kapitel des Hebräerbriefes. Das letzte Mal, da ging es um Jesus Christus als den erhabenen Sohn Gottes. Und da gibt es in den ersten drei Versen genau 7 Eigenschaften des Herrn Jesus, die wir aber nicht so detailliert angeschaut hatten. Aber vor nicht so langer Zeit hatten wir Besuch vom Alexander Heide aus einer anderen Gemeinde hier aus Möllenbach. Und er hatte uns genau die 7 Eigenschaften vorgestellt gehabt. Die Technik könnte das Thema einblenden. Dankeschön. Das Wunderbare am Wort Gottes ist, ja, dass es sehr vielseitig ist. Und man kann es verschieden auslegen. Genauso wie auch verschiedene Zuhörer da sind, die einen unterschiedlichen Glaubensstand haben und praktisch dadurch ihre Seele das bekommen kann, was sie gerade benötigt. Christus ist größer als die Engel, lautet heute der Schwerpunkt oder das Thema. Und irgendwie passt es schon zu der Adventszeit, denn Dekorationen zu Weihnachten, da kommen Engel nicht zu kurz. Sehr interessant ist es, dass wir letztes Mal festgestellt haben, der Hebräerbrief, er beginnt etwas anders als die anderen Briefe. Man vermisst zum Beispiel eine typische Grußformel. Und auch den Schreiber, der es geschrieben hatte, also die Vorstellung von ihm vermisst man auch. Man weiß nicht, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Und man fragt sich, warum ist das so? Und es wird allerdings auch recht schnell klar. Es geht ja im Hebräerbrief um Jesus Christus, um seinen großen Namen. Und wie will man etwas präsentieren, damit es dieses Produkt, was man präsentiert, zum Vorschein kommt, indem man dann einen schwarzen Hintergrund wählt. Und wenn man jetzt zum Beispiel zum Juwelier geht, ist es oft so, dass Edelsteine auf schwarzem Hintergrund präsentiert werden. Und genauso ist es mit Jesus Christus mit seinen 7 Herrlichkeiten, die wir kennengelernt hatten. Und damit präsentiert der Schreiber uns den erhabenen Sohn Gottes, ohne im Vordergrund zu stehen, ohne so deutlich aufzutreten. Und Jesus Christus steht eben im Zentrum aller Dinge mit diesen 7 Eigenschaften, die ihr lesen könnt. Der Hebräerbrief lässt sich in 5 Teile gliedern, aber alle 5 Teile gemeinsam haben einen Punkt, dass Jesus Christus immer groß gemacht wird. Und das geschieht eigentlich ständig anhand des Alten Testamentes. Kein anderes Bibelbuch enthält so viele Zitate aus dem Alten Testament wie der Hebräerbrief. Und es werden 2 wichtige Ziele immer wieder herausgestellt. Jesus Christus übertrifft durch seine Vollkommenheit. Er übertrifft alles durch seine Vollkommenheit. Und der zweite Punkt, das ist eine Aufforderung, wir sollen unser Vertrauen alleine auf ihn setzen. Wir lesen uns den Abschnitt von heute. Es ist Hebräer 1, Verse 4 bis 14. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Denn zu welchem von den Engeln hat er jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Von den Engeln zwar sagt er, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, dein Thron, o Gott, währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat dich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, mehr als deine Gefährten. Und du, o Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden veralten wie ein Kleid, und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Und sie sollen ausgewechselt werden. Du aber bleibst derselbe, und deine Jahre nehmen kein Ende. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße? Sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, welche das Heil erben sollen? Soweit der heutige Bibelabschnitt. Ja, wir bekommen hier auf einen Schlag 7 Zitate aus dem Alten Testament, die Jesus Christus seine Überlegenheit gegenüber den Engeln beschreiben. Warum 7? Und warum ausgerechnet gegenüber Engeln? Die Zahl 7 hat in der Bibel eine sehr zentrale Bedeutung. Sie steht in der Bibel symbolisch für absolute Vollkommenheit und göttliche Ordnung. Man denke nur zum Beispiel an die Woche, die 7 Tage hat. Und das kommt aus der Bibel. Anhand dieser 7 Zitate wird klar herausgestellt, Jesus Christus ist mit Engeln nicht zu vergleichen. Er ist den Engeln vollkommen überlegen. Dieser Vergleich ist notwendig, deswegen, weil Juden den Dienst der Engel sehr schätzten. Und wie gesagt, wir haben ja heute den ersten Advent. Und dieses Bild, es erinnert uns an die Hirten im Feld, die dann die Geburt des Herrn Jesus angekündigt bekommen, dass der Retter geboren ist. Und dieses Foto hat mir so gefallen, es sieht aus, als ob einer der Hirten sein Handy gezogen hat und ein Bild gemacht hat. Weil es sieht aus wie ein Foto aus damaliger Zeit. Ja, das Volk Israel wurde sehr oft mit Engelerscheinungen konfrontiert. Es war natürlich nicht an der Tagesordnung, aber kein anderes Volk auf der Welt hat so eine Geschichte. Wir lesen diese Geschichten ja im Wort Gottes. Allein der Begriff Engel des Herrn kommt schon sehr, sehr häufig in der Bibel vor. Und da erscheint Gott persönlich, aber in einer Gestalt, die ein Mensch ertragen kann. Denn niemand hat Gott jemals gesehen und keiner kann Gott sehen, ohne dass er stirbt. Und dadurch entsteht halt diese Gefahr, Christus auf die gleiche Stufe von Engeln zu stellen. Und eine der vielen Begebenheiten, wo Engel eine Rolle spielten, war zum Beispiel die Gesetzgebung auf dem Berg Sinai. Diese Situation wird zweimal beschrieben, in 2. Mose 19 und in 5. Mose 33 nochmal wiederholt. Aber mit der Erwähnung von Engeln, die bei der Gesetzgebung anwesend waren, das wird uns durch Paulus in Galater 3, Vers 19 bestätigt. Da lesen wir, wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden in die Hand eines Mittlers. Der Mittler war in dem Falle damals Mose. Und Engel haben bei der Gesetzgebung mitgewirkt. Und so geht es in ganz, ganz vielen Begebenheiten, wo Gott erscheint und Engel mit ihm. Irgendwie waren Engel und Gott sozusagen in der Vorstellung vieler Menschen untrennbar verbunden. Und es entstand die Vorstellung, dass der Sohn Gottes und die Engel eins sind, dass sie sich auf einer Stufe befinden. Und sich von dieser Vorstellung zu trennen, würde bedeuten, als ob sich das Volk ja sich von ihrem nationalen Erbe absagen müsste. Um es etwas zu verdeutlichen, können wir uns ein Beispiel aus unserer Zeit nehmen. Das ist wie wir, die Deutschen, und der 3. Oktober. Es ist, das Schönste daran ist halt, dass es ein Feiertag ist. Und keiner will sich vorstellen, dass dieser Tag auf einmal kein Feiertag mehr sein soll. Weil da haben ja auch Melina und Markus geheiratet. Und wie geht es euch dabei, wenn man... Ja, sehr gut, ne? Ihr habt immer frei. Ja, immer an eurem Hochzeitstag habt ihr frei. Aber wenn jetzt die Bundesregierung auf einmal auf die Idee kommt und sagt, wir machen daraus einen ganz normalen Tag, das würde uns nicht passen. Wir mögen Feiertage, weil an den Tagen müssen wir nicht arbeiten. Und genauso ist es mit dieser Vorstellung auch bei dem Volk Israel gewesen, so ähnlich. Um es genau zu wissen, müsste man damals gelebt haben und Jude gewesen sein. Aber Jesus Christus, seine Überlegenheit, wird ja schon in seinem Namen deutlich. Und das wurde ja heute schon im Einstieg sehr gut erklärt. Denn hier beginnt Jesus ja sich schon grundsätzlich von den Engeln zu unterscheiden. Er ist Sohn Gottes und später werden wir ihn auch als Menschensohn kennenlernen. Und der erste Ausdruck, den wir aus dem Text, den wir gerade gelesen haben, da haben wir gelesen, dass Christus erhabener ist als die Engel, dass er erhabener geworden ist. Welche Erhabenheit oder anderes Wort Überlegenheit ist hier wohl gemeint? Ist euch aufgefallen, dass der Satz mit einem Und beginnt? Haben wir das so im Deutschunterricht gelernt? Und offensichtlich bezieht sich ja damit der Schreiber auf den Vers davor, auf den Vers 3. Er hat also die Überlegenheit erlangt, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Jesus, sein Sterben, sein Auferstehen, seine Himmelfahrt und die majestätische Erhebung ist dieses Erbe, womit sich der Herr Jesus für alle Ewigkeit auszeichnet und von allen anderen unterscheidet. Und das unterscheidet ihn für immer von allen Engeln. Ab Vers 5 sogar, da wird der Messias ganz klar als Sohn beschrieben. Zwei Verse werden genannt, die den Messias als Sohn Gottes bezeichnen. Es sind Verse aus Psalm 2, Vers 7 und 2. Samuel 7, 14. Und Gott bezeichnet niemals Engel als seinen, irgendeinen Engel als seinen Sohn. Es gibt eine Stelle, da werden Engel allgemein als Söhne Gottes bezeichnet. Das steht in Hiob 1, Vers 6. Das bedeutet aber in dem Zusammenhang, dass Engel Geschöpfe sind. Sie sind von Gott geschaffen worden. Auf Engel trifft es einfach nicht zu, dass Gott einen einzelnen Engel Sohn nennt. Denn wie gesagt, Engel sind direkt erschaffen worden und nicht entstanden, so wie jeder von uns hier durch Abstammung. Wenn der Herr Jesus als Sohn bezeichnet wird, bedeutet es, dass er mit seinem Vater stellungsgleich ist. Mit dem Zitat in Vers 6 aus 5. Mose 32, 43 wird klar: Spätestens wenn der Erstgeborene als der Sohn Gottes wieder in die sichtbare Welt kommen wird, und vielleicht ahnt ihr das schon, was dieses Bild bedeuten soll, was erklärt dieses Foto oder Bild? Tausendjähriges Reich, genau. Und das wird ausgedrückt mit diesen Worten: wieder in die sichtbare Welt kommen wird. Denn wir werden bald Weihnachten feiern. Das war das erste Mal, als Jesus sozusagen in diese Welt eingeführt wurde. Und das nächste Mal wird er eingeführt werden, indem er erscheint, um als Herrscher 1000 Jahre lang zu regieren auf dieser Erde. Er wird dann sein Volk mit dem eisernen Stab weiden, und da werden Engel sichtbar für alle Menschen Jesus Christus anbeten, so wie sie es ja eigentlich auch heute schon tun. Es sind seine Botschafter und Diener. Und damit ist klar, dass der erstgeborene Sohn Gott ist. Es gibt viele Stellen im Alten Testament, die auf das tausendjährige Reich hinweisen. Und es gibt auch Glaubensgemeinschaften, die behaupten sogar, wir leben jetzt schon im tausendjährigen Reich, nur Jesus Christus regiert halt nicht auf dieser Erde, sondern er regiert halt von oben aus dem Himmel. Dazu könnte man, das kann man einfach überprüfen, wenn das jemand behauptet, denn wir kennen ja ein paar Stellen aus dem Alten Testament, wo geschrieben ist, der Löwe und das Lamm weiden nebeneinander und der Löwe frisst das Lamm nicht. Und auch auf diesem Bild sieht man, dem Löwen fehlen die Reißzähne. Das bedeutet, der Löwe wird im tausendjährigen Reich Gras essen wie ein Rind. Und um herauszufinden, in welchem Zeitalter wir heute leben, könnte man in den Zoo gehen, zum Löwengehege, man nehme ein Stück Fleisch, Rind, Schwein wird ein Löwe nicht fressen, das habe ich schon mal im Zoo erfahren, man nehme ein Stück Rind und ein Büschel Stroh und das halte man dem Löwen hin. Und das, wonach der Löwe greifen würde, in diesem Zeitalter leben wir heute. So kann man es überprüfen. Ja, es gibt ganz, ganz viele Stellen im Alten Testament, die auf diese herrliche Zeit hinweisen, wo Jesus Christus regieren wird. Und warum es im Neuen Testament relativ wenig darüber geschrieben steht, ist, weil es im Alten Testament so viel über dieses tausendjährige Reich geschrieben ist. In Vers 7 und 8 wird erklärt, was Gott der Vater in seiner Majestät von den Engeln sagt und was er von seinem Sohn behauptet. Und es wird schnell klar, unterschiedlicher können die beiden Aussagen nicht sein. Vers 7 ist ein Zitat aus Psalm 104, Vers 4. Und er beschreibt Engel, die von Gott in Feuer und Wind verwandelt werden. Das sind Diener Gottes, die eine unglaublich große Zerstörungskraft besitzen. Engel sind Geister und deshalb können sie sich offensichtlich in verschiedene Gestalten verwandeln. Und nämlich ja, für die Aufgabe, für die sie beauftragt werden. In der Offenbarung 14, 18, da lesen wir von einem Engel, der Vollmacht hat über Feuer. Oder Offenbarung 16, 5, da lesen wir von einem Engel der Gewässer. So mächtig sind Engel. Sie können mit Hilfe von Elementen wie Feuer, Wasser, Wind große Zerstörungen oder Veränderungen bewirken. Man liest zum Beispiel in Hiob 1, als Gott dem Satan erlaubt, Hiob seinen Besitz zu zerstören oder anzutasten und sogar seine Kinder zu töten, da lesen wir, dass Feuer von Gott aus dem Himmel herunterfiel und die Schafe und die Knechte verbrannte oder ein starker Wind aus der Wüste das Haus zum Einsturz brachte, in dem alle seine Kinder gerade feierten. Hat Gott hier die Engel erteilt, so eine Zerstörung anzurichten? Offensichtlich. Gott befähigt seine Diener zu der Aufgabe, die ihnen befohlen wird. Und in Hiob 2 lesen wir, dass Gott sagt, dass er vom Satan gereizt wurde, Hiob zu verderben. Er hat praktisch Satan die Erlaubnis gegeben, Hiob anzutasten. Aber Gott hatte das letzte Wort und er durfte zum Beispiel erstmal nicht an seine Gesundheit ran. Zwar sind die Diener sehr mächtige Wesen, wie wir jetzt schon gehört haben, aber das, was wir in Vers 8 lesen, steht im Vergleich an Herrlichkeiten mit Vers 7 unvergleichlich da. Als erstes wird der Sohn von Gott als Gott bezeichnet. Und das geht aus dem Psalm 45, 7 bis 8 hervor. Und erst mit der Anwendung in Hebräer, praktisch hier in den Versen 8 bis 9, wird klar, dass dieser Gott, der auf dem Thron sitzt, Jesus Christus, der Sohn Gottes ist. Seine Herrschaft ist eine nie aufzuhörende Herrschaft. Er ist dieser gerechte König. Das Zepter wird von ihm zur Rechtschaffenheit und zur Gerechtigkeit eingesetzt. Und das ausschließlich. Gott kann nicht ungerecht handeln. Oder Jesus Christus handelt nicht ungerecht. Er handelt nicht rechtschaffen. In Jeremia 23, Verse 5 bis 6 erfahren wir die Prophetie, dass aus dieser Linie des Königs Davids einmal praktisch der König hervorkommen wird, der so heißen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Diesen Vers habe ich jetzt nicht zitiert. Und das kommt aus dem Vers 9 hervor. Das ist nämlich auch seine persönliche Herzenshaltung. Der Sohn Gottes liebt Gerechtigkeit und der Sohn Gottes hasst Gesetzlosigkeit. Und wie ist es mit anderen Herrschern dieser Welt? Wie oft haben wir schon Herrschaftswechsel erlebt? Zum Beispiel Bundeskanzlerwechsel oder in anderen Ländern, dann geht der eine König, der andere kommt. Und wenn man die Nachrichten so ein bisschen verfolgt, dann kriegt man mit, es werden ständig Kompromisse geschlossen. Ständig wird das Recht gebogen. Und nicht nur, aber sehr, sehr oft. Und wir haben einen Herrn im Himmel, der heißt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist sein Name. Wann hat der Herr Jesus diese aufrichtige Herzenshaltung bewiesen? Wann haben wir das hier auf der Erde erlebt, wir Menschen? Ja, das waren ja die 33 Jahre seines irdischen Lebens nach der Geburt in Bethlehem, in denen er den Auftrag seines Vaters ohne Fehler, ohne Versagen, ohne Sünde erfüllt hat. Und so war er geeignet für die kommende Herrschaft. So hat er sich erwiesen als geeignet für die kommende Herrschaft. Und deshalb die Beschreibung der Salbung mit Freudenöl. Er hat von seinem Vater im Himmel diese überragende Stellung über alle Lebewesen erhalten, ob es Menschen sind oder Engel. Alle sind mit eingeschlossen, um diese überragende Feststellung, überragende Stellung des Herrn Jesus zu betrachten. In den Versen 10 bis 12 erfahren wir, dass dieser Sohn Herr ist und dass er Himmel und Erde gemacht hat. Davon hatten wir ja bereits in Vers 2 gelesen. Er hat die Welten geschaffen, aber hier erfahren wir mehr. Es sind Zitate aus dem Psalm 102, 26 bis 28. Da lesen wir, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind das Werk deiner Hände. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie alle werden wie ein Kleid zerfallen, wie ein Gewand wirst du sie wechseln und sie werden verschwinden. Du aber bleibst, der du bist, und deine Jahre nehmen kein Ende. Der Sohn Gottes, der das Universum erschaffen hat, wird Erde und Himmel eines Tages vernichten und daraus eine neue Erde und einen neuen Himmel erschaffen. Es wird mit einem Kleidungsstück verglichen, welches früher oder später ausgewechselt werden muss. Für uns ist es nicht schwer, unsere Garderobe zu erneuern. Wie einfach ist es dann für den Herrn Jesus, Himmel und Erde auszuwechseln? Dieses Foto ist letztes Jahr im Sommer entstanden. Da waren wir in Österreich, in Schladming. Im Hintergrund sieht man das Dachsteingebirge, das sind 3000er. Und ich, als das Foto entstanden ist, da war ich so überwältigt, da habe ich das sogar damals in den Status getan und dazu geschrieben, Achtung, es ist kein Gemälde, es ist tatsächlich eine Naturaufnahme. Weil mit dem Foto, man kann es gar nicht rüber transportieren, wie herrlich und wundervoll es damals aussah. Aber jetzt müssen wir denken, was wir gerade vorhin gelesen haben. Die Sonne, der Mond, die Sterne, diese Berge, das Meer, diese Dinge, die so dauerhaft erscheinen und so unzerstörbar sind. Sie werden eines Tages nicht mehr da sein. Das wird Jesus Christus alles vernichten. Wie ein Kleidungsstück, das nicht mehr zu gebrauchen ist. So einfach ist dieser Vergleich. Damals bestand Kleidung überwiegend aus Leinen, Wolle, Tierfellen. Und die Haltbarkeit war auf einige Jahre beschränkt. Durch das Waschen werden Kleider dünner. Es können Löcher entstehen durch die tägliche Arbeit oder die tägliche Benutzung. Und dann werden Kleider ausgewechselt. Aber er selbst verändert sich nicht, hatten wir gelesen. Und das konnte man alles lange im Voraus wissen. Schon lange war es in den alten Schriften niedergeschrieben. Und bereits Jesaja prophezeit, dass die Himmel wie Rauch vergehen werden und die Erde wie ein altes Kleid zerfallen wird. Jesaja 51, Vers 6. Erhebt eure Augen zum Himmel und schaut auf die Erde drunten, denn die Himmel werden vergehen wie ein Rauch und die Erde wie ein Kleid zerfallen. Und ihre Einwohner werden auf dieselbe Weise umkommen. Aber mein Heil wird ewig bleiben und meine Gerechtigkeit nicht zugrunde gehen. Das siebte Zitat beweist die majestätische Stellung des Sohnes. Es ist Psalm 110, Vers 1. In diesem Psalm lädt Gott der Vater seinen Sohn, neben ihm Platz zu nehmen, bis seine Feinde unter seinen Füßen liegen, als ob es ein Schemel ist. So sieht ein Schemel aus. Eigentlich wollte ich fragen, wer kennt das Wort Schemel? Ich kenne das aus meiner Kindheit. Wenn auf dem Feld die Kühe gemolken wurden, dann saßen Frauen und auf so einem kleinen Schemel und haben dann die Kühe gemolken. Es ist ein Bild im alten Orient, was uns in diesem Vers beschrieben wird, das besiegte Feinde darstellt, die praktisch unter den Füßen der Sieger daliegen. Es ist ein ganz altes Bild aus dem Orient und das verwendet hier das Wort Gottes, um uns klar zu zeigen, Jesus Christus herrscht über seine Feinde. Eines Tages wird er alle Feinde besiegen. Zu welchem Engel hat Gott jemals so gesprochen? Natürlich zu keinem. Zu Rechten Gottes zu sitzen bedeutet, eine Stellung höchster Ehre zu besitzen oder zu haben und allen überlegen zu sein, ob im Himmel oder auf der Erde. Die Aufgabe der Engel ist es einfach nicht zu herrschen, sondern zu dienen. Sie sind Wesen, die Geister sind, die wegen uns Menschen unterwegs sind. Mit dem Vers 14 erreicht der Schreiber eigentlich alle seine Leser. Und es sind im Grunde zwei Gruppen. Es sind welche, die noch nicht gerettet sind und welche, die bereits gerettet worden sind. Diese beiden Gruppen haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind noch hier auf dieser Erde. Bedeutet es, dass alle Menschen Schutzengel haben? Ich glaube schon. Aber dieser Schutz dient nicht dazu, damit wir unsere sündige Natur ausleben dürfen. Dafür sind die Engel nicht unterwegs. Sondern sie sind beauftragt, um uns zu dienen, damit wir das Heil erben sollen. So wie wir es hier in dem Vers 14 lesen. Römer 2, Vers 4. da erfahren wir, dass Gott uns durch seine Güte zur Wahrheit leitet. Es ist auch sicher, dass es böse Geister gibt. Es sind gefallene Engel, die Dämonen sind und die ständig die Menschen versuchen, von der Wahrheit abzubringen. Davon lesen wir in Epheser 6, Vers 12, dass es im Grunde ein geistlicher Kampf, der stattfindet. Was hat es eigentlich alles mit uns zu tun? Denn wir leben ja heute und nicht damals und wir besitzen ja die komplette Heilige Schrift. Damals, als der Hebräerbrief entstanden ist, da gab es noch nicht das Neue Testament in diesem Sinne. Was hat das alles mit uns zu tun? Und mir fiel dann ein Beispiel ein mit dem Ort, in dem wir hier leben. Dieses Bild ist jetzt nicht von mir, ich habe das einfach aus dem Internet und war froh, dass es so ein Foto von so einem Ortsschild gibt, von unserem Ort. Und Marienheide setzt sich zusammen aus zwei Worten. Marien, also es ist die Maria, die Jesus Christus zur Welt gebracht hat, tatsächlich gemeint. Und Heide ist eine Fläche, die nicht bewaldet ist. Die nennt man Heide. Und wie ist diese Bezeichnung unseres Ortes entstanden? Indem es Menschen gab, die irgendwelche Gemälde von der Maria besaßen, die Maria darstellten. Und Menschen haben wegen diesen Bildern der Maria diesen Ort Marienheide zum Pilgerort erklärt, zum Wallfahrtsort. Und so haben die sich dann auf die Reise gemacht nach Marienheide, um dieses Bild zu sehen, um diesem Bild zu huldigen oder sogar vielleicht die Maria anzubeten. Und das war für mich wie so ein Beispiel, wie wir dazu neigen, andere Personen höher zu stellen, als sie es in Wirklichkeit sind. Ja, Maria war eine Heilige. Sie werden wir auch bei Jesus Christus im Himmel wiedersehen. Aber wir können sie deswegen nicht anbeten. Und dazu neigen wir Menschen, dass wir andere Dinge höher stellen. Und wenn wir das tun, dann setzen wir Jesus Christus herab. Und diese Gefahr besteht auch heute bei uns. Und ich komme jetzt zum Schluss und möchte noch einmal auf den Namen zu sprechen kommen, der dem Sohn verliehen wurde, der in so erhabener Macht über den Engeln, als die Engel. Und dieser Erhabenheit ist eine Erniedrigung vorausgegangen. Wir werden bald Weihnachten feiern und da feiern wir ja gerade Jesus Christus, seine Erniedrigung, als Jesus sich auf den Weg gemacht hat, aus dem Himmel auf die Erde. Aus dem Sohn Gottes wurde sozusagen der Menschensohn. Und wir haben gehört, dass die Zahl 7 in der Bibel göttliche Vollkommenheit bedeutet, aber nicht nur im positiven Sinn. Die Zahl 7 bedeutet im Negativen völlige Verdorbenheit, sage ich mal. Also oder Unvollkommenheit. Genau. Zum Beispiel die Gerichte, die auf diese Erde zukommen, sind in der Offenbarung beschrieben. Und sie stehen in einem Buch, welches mit 7 Siegeln versiegelt sind. Und das sind Siegelgerichte, also 7 Siegelgerichte, 7 Posaunengerichte und 7 Schalengerichte. Das bedeutet, dass dieses Buch das völlige Gericht über diese Erde beinhaltet, über die Erde und auch über die Menschen. Und wir finden aber auch eine Beschreibung in Gottes Wort, welche unseren menschlichen Zustand beschreibt. Und es sind auch 7 Eigenschaften, die unseren verdorbenen Zustand beschreiben. Und sie stehen in Römer 3, Verse 10 bis 18. Es sind auch 7 Punkte, die Paulus uns da beschreibt. Und jeder dieser einzelnen Punkte sind praktisch Zitate, ebenfalls aus dem Alten Testament. Und weil der Sohn Gottes sich bereit erklärt hat, in den Tod zu gehen, indem er meine und deine Schuld auf sich genommen hat und dadurch starb, er musste sterben und siegreich auferstanden ist, um uns zu erlösen, darf er in alle Ewigkeit, für alle Ewigkeit Herr genannt werden. Also Jesus Christus hat seine Vollkommenheit gegen unsere Verdorbenheit eingetauscht. Und deswegen wird der Herr Jesus Herr genannt werden. Deswegen hat er so einen Namen, der über alle Namen ist. Und dazu lese ich uns nochmal einen Abschnitt aus Philipper 2, Verse 8 bis 11. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ist dir bewusst, dass auch du deine Knie eines Tages vor dem Herrn Jesus Christus beugen wirst? Ob es dir passt oder nicht? Kann sein, dass der Herr Jesus für dich vielleicht einfach nur ein guter Mensch war. Oder vielleicht ist er für dich schon Sohn Gottes, das glaubst du vielleicht schon. Aber in Wirklichkeit ist er Herr der Erde und des Himmels. Und das für alle Ewigkeit. Es fällt uns schwer, es vielleicht völlig zu begreifen, weil wir das ja auch schon so oft vielleicht gehört haben. Und dennoch müssen wir es uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil es herrscht ein geistlicher Kampf. Und das Territorium, was erobert werden möchte, ist praktisch dein Herz. Das möchte Jesus Christus für sich erobern. Er möchte Herr auch über dein Herz sein. Da findet dieser geistliche Kampf statt. Es werden alle, die im Himmel sind, es sind natürlich auch Engel im Himmel, auch sie beugen ihre Knie. Alle Menschen auf der Erde, die gesamte Unterwelt ebenso. Das heißt, die ganze Hölle mit jedem, der sich dort befindet, inklusive aller Dämonen. Auch sie werden am Tag des jüngsten Gerichtes die Knie beugen. Wenn es so klar ist, dass dieser Tag kommt, warum beugst du nicht heute schon deine Knie vor dem Herrn, vor Jesus Christus, der erhabener ist, nicht nur erhabener als die Engel? Er ist erhaben über alles. Lasst uns aufstehen. Ich bete noch zum Schluss. Und dann singen wir gemeinsam das Lied: So groß ist der Herr. Amen.